Ich glaube, entscheidend ist, dass die Gesellschaft auf allen Ebenen und auch eben in den Berufen, in den freien Berufen, genügend Freiheitsgrade behält. Wenn sie die behält, dann hat eine freie Gesellschaft eine Tendenz zur Selbststabilisierung, beziehungsweise sie hat die Tendenz, nach dunklen Zeiten auch wieder in helle Zeiten hineinzukommen. Deswegen bin ich mal grundsätzlich optimistisch.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur der PZ und ich kann Sie und euch schon mal auf eine etwas umfangreichere Spezialausgabe einstimmen, denn mit meinem heutigen Gesprächspartner und unserem Thema, da werden wir sicherlich nicht mit 10 bis 15 Minuten hinkommen. Wir sprechen über die Freiheit, über den Wert der Freiberuflichkeit und wahrscheinlich auch über ihre Feinde. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Präsidenten des Bundesverbands der Freien Berufe, den Ehrenpräsidenten der ABDA und der Sächsischen Landesapothekerkammer. Herzlich willkommen, Friedemann Schmidt.
Herzlichen Dank, Alexander Müller. Schön, hier zu sein.
Ja, Freiheit ist allgemein, definiert man so als ein Zustand, wo ein Subjekt ohne Zwang zwischen verschiedenen Optionen wählen kann. Reicht Ihnen das oder was bedeutet Freiheit für Sie?
Das ist ein viel diskutierter Begriff, gerade in der letzten Zeit, wo ja Freiheit, das Bild von Freiheit auch im politischen Diskurs sich deutlich verändert. Für mich ist Freiheit natürlich auch aus meinem persönlichen Schicksal heraus, ich bin ja in der DDR aufgewachsen, in erster Linie Freiheit von etwas, also Freiheit von Zwang, Freiheit von überhöhtem Konformitätsdruck, Freiheit von Anpassungsdruck und natürlich ganz, ganz praktisch einfach Freiheit der Bewegung, also Reisefreiheit und die Freiheit selber darüber zu bestimmen, wo ich lebe. Aber das ist heute, nachdem ich jetzt nun 35 Jahre in der freien Gesellschaft lebe, ist mein eigener Begriff von Freiheit schon ein bisschen weiter geworden. Und ich verstehe Freiheit heute auch als Freiheit zu etwas, also Freiheit zu sein, bestimmte Dinge tun zu können oder lassen zu können, sich also immer wieder selber frei und autonom entscheiden zu können. Also beides. Der klassische Begriff von Freiheit als Bewegungsfreiheit im Raum, aber eben auch Freiheit als Eigenschaft, als Fähigkeit, als Kompetenz, die ich besitze, mich zu entscheiden.
Die Freiheit, etwas lassen zu können. Ich glaube, da kommen wir bestimmt auch noch drauf zurück. Sie lächeln schon. Vielleicht von dem größeren Begriff der Freiheit mal weg zur Freiberuflichkeit. Was ist da das Besondere daran und insbesondere vielleicht auch, wieso ist das für die Apotheker, die Freiberuflichkeit, so wichtig?
Das ist auch eine wirklich interessante und spannende Frage. Der Begriff Freiberuflichkeit ist nicht wirklich definiert. Es gibt Ansätze dazu in der Gesetzgebung, witzigerweise im Steuerrecht. Es gibt also Kataloge, die freie Berufe umfassen. Häufig wird er eher in der negativen Definition, in der Abgrenzung vom Gewerbe vorgenommen, nämlich dass man sagt, diese und jene Berufe sind keine gewerblichen Berufe. Das ist zum Beispiel in der Bundesärzteordnung zum Beispiel auch so ausgedrückt bei den Apothekern.
Gilt für die Apotheker nun gerade nicht.
Gilt nun gerade nicht, ja. Richtig. Das ist auch noch ein zweites Thema, also wo verorten sich die Apothekerinnen und Apotheker in der Freiberuflichkeit? Ich glaube, der entscheidende Punkt, auf den sich alle Freiberuflerinnen und Freiberufler einigen könnten, wäre die Verpflichtung auf das Gemeinwohl. Also das klingt jetzt pathetisch und manch einer wird sagen, bleibt mir da vom Hals. Aber das ist natürlich schon das Besondere, was uns unterscheidet von einer Vielzahl anderer Berufe, die sich auch mit Dienstleistungen beschäftigen, die auch eine akademische Ausbildung zum Beispiel voraussetzen. Das sind ja alles so Aspekte der Freiberuflichkeit, also eine akademische Ausbildung. 80% aller Freiberufler haben eine akademische Ausbildung oder eben auch dieses sogenannte besondere ideelle Leistung, die uns vom Gewerbe unterscheidet. Aber ich denke, der entscheidende Faktor ist tatsächlich dieser Bezug auf ein größeres System, auf einen größeren Wert, der außerhalb auch der eigenen Profession verortet ist, nämlich das Gemeinwohl, und dem Freiberuflerinnen und Freiberufler dadurch dienen, dass sie in ihrer eigenen Zuwendung zu ihren Patienten oder Mandanten oder Klienten immer auch im Blick haben müssen, welche Auswirkung hat mein Handeln jetzt auf die gesamte Gesellschaft? Also wo bin ich dem Einzelnen tatsächlich verpflichtet? Aber wo endet auch diese Verpflichtung? Und wo muss ich darauf achten, dass dabei das Gemeinwohl nicht unter die Räder kommt? Das ist eine eine Entscheidung, die sich im Alltag drängt, die sich nicht auf. Aber wenn man genauer überlegt, auch als Apotheker oder Apothekerin, dann sind so Dinge wie Verschreibungspflicht zum Beispiel, also Verschreibungspflicht von Arzneimitteln oder Apothekenpflicht, die natürlich erstmal für den einzelnen sich anvertrauenden Patienten eher ärgerlich sind,
weil es eine Einschränkung
seiner Freiheit ist.
Ich kann mir das nicht einfach so kaufen.
Genau, aber das liegt natürlich im Interesse der gesamten Gesellschaft, dass der Arzneimittelverkehr geordnet verläuft und sich niemand schadet.
Ja.
Und diese ständige Abwägung, das ist, glaube ich, das, was wirklich Freiberufe besonders auszeichnet.
Ja, Sie haben jetzt ein Beispiel gebracht, was ja sehr schon in dieser Regulatorik drin ist mit der Verschreibungspflicht. Aber ich höre aktuell auch ganz viel, wenn es so um die Bedeutung der Apotheke geht, dass die vor Ort auch dafür da ist, den sozialen Frieden zu sichern. So eine Formulierung, die jetzt immer wieder auftaucht. Finden Sie, dass Apotheke diese gesellschaftliche Aufgabe hat und sich daraus vielleicht sogar Pflichten ableiten?
Ich finde, es ist sehr schön, dass diese Diskussion gerade in der letzten Zeit aufgekommen ist, weil die über viele Jahre nicht so eine Rolle gespielt hat im gesellschaftlichen Diskurs. Freiberufler sind immer wahrgenommen worden und werden das auch bis heute als Professionals, also als Menschen, die eine bestimmte Dienstleistung, eine bestimmte Kompetenz erbringen für Patientinnen und Patienten zum Beispiel. Und sie werden wahrgenommen oftmals als Wirtschaftszweig, als Branche. Das ist auch so das in der Politik am weitesten verbreitete Empfinden, also Teil der Volkswirtschaft zu sein. Aber dieser dritte Aspekt, den Sie genannt haben, sozialer Frieden, der ist vielleicht der wichtigste, weil jede Gesellschaft braucht, denke ich, eine möglichst große Zahl von Menschen, die sie unterstützt und sichert und am Leben erhält. Und das gilt natürlich für die freie Gesellschaft, wie wir sie sind, Gott sei Dank sind, ganz besonders. Also eine autoritäre Gesellschaft, wie die, aus der ich komme, die wird ja stabilisiert von bestimmten sozialen Schichten, also von
Macht,
Kadern, von Macht, von Hierarchien, von Menschen, die ganz offen und deutlich Teil des Apparats sind. Und eine freie Gesellschaft hat diese Möglichkeit Gott sei Dank nicht. Und Freiberufler sind eben, weil sie, wie wir ja vorhin rausgearbeitet haben, dem Gemeinwohl verpflichtet sind, wie ich finde, ganz besonders geeignet, gerade diese Funktion wahrzunehmen. Man hat da in der Vergangenheit hat man ein bisschen abschätzig von Stützen der Gesellschaft gesprochen. Das ist ein Begriff, der aus der Zeit gefallen. Aber wenn man genauer nachdenkt, ist natürlich die Freiberuflerin in ihrem eigenen Betrieb oder auch als Angestellte ganz besonders geeignet, diese Werte, die unsere Gesellschaft tragen, Freiheit des Einzelnen, Würde des Einzelnen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Grenzen der Freiheit in der Freiheit des Anderen und Orientierung an Gemeinsam, also wir wollen gemeinsam dieses Land voranbringen. Das ist was Freiberufler haben, sozusagen in der DNA eingeschrieben ist. Und deswegen glaube ich schon, ja, sozialer Frieden, da kommen dann noch so Punkte wie Diskriminierungsfreiheit, Gleichbehandlung, also dass es eben in der Freiberuflerpraxis keine Unterschiede gemacht werden, wo einer herkommt, was er verdient, was er ist. Das ist ein stabilisierendes Element für die freie Gesellschaft und deswegen eine ganz wichtige Aufgabe für Freiberuflerinnen und Freiberufler.
Ich bringe mal noch einen anderen Begriff ins Spiel, Vertrauen. Darum geht es ja sehr auch in der Gesundheitsversorgung. Wenn ich mit meiner Ärztin spreche oder mit meinem Apotheker, dann muss ich volles Vertrauen haben. Wo sehen Sie da den Zusammenhang zur Selbstständigkeit des Heilberuflers?
Ja, Niklas Luhmann hat ja, glaube ich, gesagt, Freiheit ist ein Instrument zur Reduzierung von Komplexität. Also die Gesellschaft ist komplex, die Zusammenhänge sind vielfältig und schwierig und Menschen sind darauf angewiesen, durch Vertrauen ihr Leben überhaupt lebbar zu machen. Also wenn man für jede Entscheidung alle Informationen herbeiziehen will und bewerten will, selbst wenn das heute einfacher ist durchs Internet, als es früher war, würde man wahrscheinlich zu gar keiner Entscheidung kommen, insbesondere bei Fragen, die sehr stark, wo es ein sehr stark Informationsgefälle gibt zwischen Fachleuten und Laien. Deswegen ist dieses Thema Vertrauen eigentlich eine Voraussetzung dafür, dass man im freien Beruf arbeiten kann. Einerseits das Vertrauen des Patienten, der Patientin in den Heilberufler, andererseits aber eben auch das Vertrauen des Heilberuflers in den Patienten, dass er die Informationen, die er bekommt, die Ratschläge, die Hinweise dann auch wirklich wahrnimmt. Für den selbstständigen Freiberufler gilt das insofern besonders, weil er ja mit Haut und Haaren in seinem Beruf steckt und sozusagen seine komplette Existenz in diesen Beruf eingebracht hat. Das ist ja auch ein gewisser Unterschied zum Handwerk und zum Gewerbe. Wenn man jetzt ein Maler oder jemanden fragt, was bist du von Beruf, der sagt, ich bin Maler, dann weiß man, was der tut während seiner Arbeitszeit. Wenn Sie einen Freiberufler fragen und der sagt, ich bin Anwältin oder ich bin Apotheker, dann weiß man, was er ist. Also er ist, und zwar mit allem und ganz besonders als Selbstständiger, mit seiner ganzen Lebensform, seiner ganzen Lebensweise in diesem freien Beruf drin. Das ist etwas, was heute sehr, sehr unmodern ist, das muss man sagen, und das ist auch ein Problem, was alle freien Berufe haben, dieses Ideal, diese Freiberuflichkeit als Lebensform, also selbstständige Freiberuflichkeit ist tatsächlich mehr als ein Beruf, ist eine Lebensform, dann auch einzugehen, dieses Risiko einzugehen und diese starken Beschränkungen, die damit verbunden sind.
Bis dahin, dass man sozusagen in dem, was man als Privatmensch handeln tut, trotzdem haftet mit der Würde seines Berufsstandes. Ne?
Der Vizepräsident der Abda, mein Freund Matthias Arnold, hat mir das mal erklärt, hat gesagt, es geht um soziale Kontrolle. Du unterwirfst dich, wenn du eine Apotheke hast, unterwirfst du dich der sozialen Kontrolle deines Umfeldes, also deiner Mitmenschen in deiner Nachbarschaft.
Ja,
das muss man wollen.
Sie haben über Ihre Vergangenheit in der DDR gesprochen. Es ist vielleicht der Cut ein bisschen zu hart zur aktuellen Regierung. Und ich weiß auch gar nicht, ob Sie sich zu der aktuellen Politik äußern wollen. Aber haben Sie das Gefühl, dass wir gerade wieder ein bisschen zu sehr in Richtung Verstaatlichung gehen, gerade was das Gesundheitswesen angeht?
Ja, nicht nur was das Gesundheitswesen angeht. Also wir haben zweifellos eine Tendenz, diese großen Herausforderungen, die der Klimawandel, aber auch der technologische Fortschritt, die Demografie mit sich bringt, mit zentralistischen Antworten zu versehen. Also diese jetzige Koalition hat leider diesen sehr starken Impuls. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Zahl der in Ministerien Tätigen, also der Staatsbediensteten, in den letzten 3 Jahren durch die Decke gegangen ist. Dass also sehr, sehr viele Strukturen aufgebaut werden. Jetzt die Diskussion um die Kindergrundsicherung, so plakativ, die ist uns vielleicht auch falsch, aber ist ja ein Beispiel dafür. Also, dass man immer mehr dazu neigt, Politik dazu neigt, zumindest auf der Bundesebene dazu neigt, diese Herausforderungen mit politischem Handeln, mit zentralisierendem politischen Handeln zu beantworten. Ich halte das für einen falschen Weg. Ich bin konsequent ein Verfechter von Selbstorganisation, Subsidiarität, Eigenverantwortung, ganz ohne Frage. Und das sehe ich tatsächlich jetzt in dieser Konstellation gefährdet, im Gesundheitswesen ganz besonders. Natürlich gibt es Länder, die ein sehr, sehr viel stärker zentralisiertes Gesundheitswesen haben, die mit sehr, sehr viel stärker, auch hierarchisierten und verpflichtenden Strukturen arbeiten, als wir das in Deutschland tun. Und es ist sicherlich auch so, dass auch wir uns einem Prozess der Konzentration, der Spezialisierung, der Vernetzung werden stellen müssen, alle Heilberuflerinnen und Heilberufler, ganz besonders auch unsere Berufskollegen. Aber die Antwort darin zu sehen, dass sozusagen bürgerschaftliche Strukturen, auch freiberufliche Strukturen geschwächt, teilweise ja sogar aufgelöst werden und ersetzt werden durch quasi-staatliche, halbstaatliche oder ganz und gar staatliche Strukturen, das halte ich für einen totalen Irrweg.
Glauben Sie auch mit Blick auf Ihre Biografie, Sie haben ja 90 genau die Apotheke eröffnet in Leipzig, das heißt, Sie haben noch studiert in Greifswald, glaube ich, in DDR-Zeiten. So der Blick auf die Planwirtschaft, von da hat das Ihren Blick, also Ihren Sinn für die Freiberuflichkeit besonders geschärft?
Also auf jeden Fall in zweierlei Hinsicht, einmal als funktionierende wirtschaftliche Einheit, die Freiberuflerpraxis ist eine funktionierende wirtschaftliche Einheit, die sehr viel auf die Eigenverantwortung des Unternehmers setzte, muss man sagen. Jetzt ist es schon gefährdet. Auf der anderen Seite eben in dieser speziellen Rolle des einzelnen Wirtschaftssubjekts eben auch als Teil der freien Gesellschaft. Das hatten wir ja vorhin ausführlich erörtert. Und dieser Punkt, den muss man an jeder Stelle immer wieder sagen. Das System, das der freien Marktwirtschaft oder der sozialen Marktwirtschaft, die ist eine wirklich großartige Errungenschaft ist, stabilisiert die freie Gesellschaft. Also es passt zusammen. Es ist nicht zwangsweise miteinander verbunden. Also Demokratie und Marktwirtschaft sind kein kein unbedingtes Zwillingspaar, aber es passt zusammen und es funktioniert. Und jeglicher Versuch, das Handeln des Einzelnen, sowohl des Anbieters als auch des Nachfragers von Leistungen oder Gütern, durch einen, wie auch immer, digitalisierten und fein aufgesplitteten Planungsprozess zu ersetzen, ist aus meiner Erfahrung zum Scheitern verurteilt. Das sieht man ja auch überall dort, wo Dinge zentralisiert werden, wo der Staat Aufgaben übernimmt, die vorher die Wirtschaft oder die Freiberufler übernommen haben, werden sie am Schluss wird die Leistung schlechter und am Schluss wird der Preis auch höher. Das ist natürlich für den Politiker immer eine reizvolle Situation. Er hat die Macht, die Dinge in die Hände zu nehmen, auf seine Seite zu ziehen. Und viele Politikerinnen und Politiker können dem offenbar schwer widerstehen. Im Moment erleben wir leider eben sehr stark, obwohl ich auch aus meiner eigenen Erfahrung mit den Handelnden, das gar nicht mal so, wenn man mit den Einzelnen spricht, ich habe ja auch sehr viele Verantwortungsträger jetzt in den letzten Jahren über den BFB kennengelernt, außerhalb der Gesundheitspolitik. Es gibt schon sehr, sehr viele Leute, die genau wissen, dass das ein Fehler ist, wenn man das zentralisiert.
Ist das vielleicht so eine Übersprungshandlung aus Angst davor, dass man eben auf der anderen Seite der Marktwirtschaft jetzt so Riesenkonstrukte hat, riesige Konzerne, die weltweit dann irgendwann eigene Regeln aufstellen, wo man dann als Staat gar nicht mehr hinterherkommt? Erleben wir nun auch schon.
Das wäre denkbar, aber dann würde man ja sich selber völlig machtlos machen. Also auch eine freie Gesellschaft hat alle Möglichkeiten, wirtschaftliche Konzentrationsprozesse zu regulieren. Da gibt es auch gute Beispiele dafür aus der Vergangenheit und auch aus der Gegenwart. Und wir werden das mit Sicherheit auch erleben, dass diese Übermacht der Großunternehmen zukünftig durch die Regulierungsbehörden gebrochen werden wird. Das glaube ich ganz bestimmt. Also
das könnte eine Reaktion. Das hoffen wir mal.
Was ich glaube, was ein bisschen eine Rolle spielt bei dieser ganzen Geschichte, ist die doch erfolgreiche Bewältigung der Energiekrise. Also die Energiekrise im Beginn durch den Ukraine-Krieg oder durch den russischen Krieg in der Ukraine. Dort hat ja der Staat in Gestalt des Bundeswirtschaftsministers ganz persönlich und seines Hauses richtig aktiv gehandelt und erfolgreich gehandelt, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, dieses Beispiel ermutigt den einen oder anderen zu sagen, ja, was wir da hingekriegt haben, das kriegen wir jetzt vielleicht auch bei den Krankenhäusern hin. Mhm. Oder das kriegen wir vielleicht, aber das blendet eben aus, dass es sich in einer Krisensituation wird es von den werden erwarten die Menschen, dass der Staat handelt in der Krisensituation.
Aber sie sind dann auch bereit mitzumachen, oder? Das ist auch was, was wir auch während Corona zumindest in großen Teilen der Gesellschaft erlebt haben, dass es dann die Bereitschaft gibt, keine Ahnung, sich
einschränken zu lassen, bestimmte Verhaltensweisen anzunehmen.
Oder jetzt eben in der Energiekrise kürzer zu duschen oder was auch immer so vorgeschlagen wird.
Klar, aber das Argument muss schon sehr stark sein. Ja. Also die Bedrohung muss da sein und der Politik muss es gelingen, die Bedrohungslage so zu verdeutlichen, dass die Menschen das freiwillig tun. Und das ist keine Lösung für den Normalfall, sondern es ist eine Krisenlösung. Und im Moment hat man ja so den Eindruck, dass die Politik so Krisenbewältigung, also sich selber in so einer Dauerkrise wähnt oder sich da auch immer wieder neu hineinbegibt und deswegen Maßnahmen wählt, die eigentlich Krisenmaßnahmen in Notfällen sind. Wir sind aber im Gesundheitswesen nicht in einer existenziellen Krise. Wir haben ein gutes, ein funktionierendes Gesundheitswesen. Wir haben halt Fehlsteuerung und Fehlanreize. Wir haben eine Unterfinanzierung. Das könnte man alles beseitigen. Da muss man aber kein neues System basteln. Mhm.
Wir befinden uns jetzt wieder eigentlich an der Schwelle eines großen Wandels, einer Disruption, wie immer man das nennen will. Der KI wird vorausgesagt, dass sie unser Leben stärker verändern wird als das Internet.
Ja.
Muss man gerade in solchen Phasen die Freiheit immer besonders im Auge behalten?
Ja, also entscheidend ist, glaube ich, ob es tatsächlich gelingt, regulatorische Grenzen zu setzen. Ich habe über viele Jahre hinweg sehr gern Ian Banks gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist ein schottischer Science-Fiction-Schriftsteller. Der hat so eine ganze Reihe von Romanen geschrieben, in denen es um die Kultur, the culture geht. Das ist eine Gesellschaft, in der menschliche Existenzen und also wirklich höchst entwickelte KI in so einer Art nebeneinander her existieren. Der beschreibt sehr schön, wie die KI zunehmend Aufgaben übernimmt, bestimmte Dinge auch durchaus von den Menschen, die aber nach wie vor und immer die Herren im Hause sind und bleiben, gern abgegeben werden. Es entsteht dann so eine anarchistische, sehr freie Gesellschaft, aber dahinter steht natürlich immer diese treusorgende Mechanik oder Elektronik der KI. Ich bin insofern nicht pessimistisch. Also ich glaube nicht, dass das jetzt, dass der Weltuntergang bevorsteht, nur weil wir zukünftig technische Lösungen zur Verfügung haben werden, die tatsächlich zum Beispiel uns von Routineaufgaben entbinden. Ich bin fest überzeugt, auch aus meiner eigenen Berufspraxis in der Apotheke, dass es des menschlichen, des zwischenmenschlichen Kontaktes an vielen Stellen unbedingt bedarf. Also eine existenzielle Frage, oder muss gar nicht existenziell sein, aber eine bedeutsame Frage, welche Therapie wähle ich, wenn ich eine schwerwiegende Erkrankung habe, die kann man, da kann man sehr viel auf technische Instrumente vertrauen, da kann man sich Studien auswerten lassen, man kann sich Ratschläge geben lassen. Trotzdem wird es am Schluss so sein, dass nichts stärker wirkt als der gute Rat eines Menschen, dem ich die Kompetenz zumesse und dem ich vertraue. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Vertrauen. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit dem Begriff Systemvertrauen, also dass der Mensch auch vertraut in Strukturen, in Prozesse.
Ja, aber Sie haben es ja gesagt, Vertrauen in die Kompetenz des Gegenübers. Aber das wird ja zukünftig zumindest wahrscheinlich voraussetzen, dass ich dann auch davon ausgehe, dass der alle Hilfsmittel nutzt, die ihm Systeme wie die KI bietet.
Also die erste Voraussetzung ist, dass ich es überhaupt unterscheiden kann. Da mache ich mir wirklich Sorgen, also dass zukünftig wirklich sehr schwer ist,
ja,
außerhalb von Face-to-Face-Situationen, wo ich den anderen spüre und sehe.
Ja, Sie sprechen gerade mit der KI übrigens seit
20 Minuten. Schön. Ich hätte jetzt drei Fragen gestellt, dann wäre es vielleicht dabei rausgekommen. Also das meine ich aber, diese Möglichkeit, dass ich gar nicht erkennen kann, ob das Bild echt ist, ob die Stimme echt ist. Das finde ich, das ist etwas, was den Menschen beunruhigen sollte. Und das, glaube ich, auch wird es auch tun. Und was zu einer Renaissance, am Schluss zu einer Renaissance dieses Mensch-zu-Mensch-Verhältnisses und des unmittelbaren Kontakts führt. Das ist ja eine Diskussion, die wir gerade in der Apothekenwelt seit Jahren führen mit dem Aufkommen des Versandhandels und der Telepharmazie. Inwieweit ist dieser persönliche Kontakt ersetzbar? Er ist in sehr vielen Fällen ersetzbar, ohne Frage. Aber es bleibt aus meiner Sicht ein hinreichendes Maß an Dingen, wo eben eine KI nicht wirklich wirksam ist und wo die Menschen ihr nicht glauben werden oder nicht vertrauen.
Ich mache nochmal einen ganz großen Schlenker zurück in die Apotheke rein, in das Wesen der Freiberuflichkeit. Es gibt ja die Tendenz, dass immer weniger junge KollegInnen sich selbstständig machen wollen. Glauben Sie, dass das an den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen liegt? Oder hat die Freiberuflichkeit für die nachrückende Generation irgendwie an Strahlkraft verloren?
Ja, ist wahrscheinlich beides. Also bei den freien Berufen, über alle Berufe, sehen wir eine Stagnation in den letzten 3 Jahren. Also wir sehen in Corona einen Einbruch und dann jetzt seit 3 Jahren eine Stagnation, nachdem wir zuvor in der Geschichte der freien Berufe, der selbstständigen freien Berufe, immer einen starken Anstieg gesehen haben. Das heißt, es gibt immer noch Berufe, die wachsen, wo auch in der Selbstständigkeit wachsen, sind allerdings weniger die klassischen freien Berufe, sondern es sind diese neuen freien Berufe, Wissensberufe, im Bereich der Mediengestaltung oder im künstlerischen Bereich und im technischen Bereich, die wachsen immer noch auch in die Selbstständigkeit rein. Die klassischen verlieren, also die Heilberufe alle. Das hat einerseits was mit tatsächlich dem Lebensbild der jungen Generation zu tun, also dass die einfach sagen, wie wir es ja vorhin dargestellt haben, selbstständiger Heilberufler als Lebensform, das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. Auch unsere eigenen Kinder haben das uns so erklärt, dass sie dieses Maß an Verbindlichkeit in einem sehr frühen Stadium ihres Lebens und für eine sehr lange Zeit ihres Lebens noch nicht bereit sind oder wahrscheinlich vielleicht auch nie bereit sein werden, einzugehen. Und es hat natürlich auch was zu tun mit so einem Druck auf kleine Strukturen, als den sieht man überall, den sieht man auch im Gewerbe und im Handwerk. Also die regulatorischen Voraussetzungen, der Bürokratiedruck richtet sich sehr stark an Mittelständler. Also der wird ausgerichtet, das ist zumindest meine Erfahrung, insbesondere wenn man die europäische Seite betrachtet, richtet sich an Mittelständler, das heißt an Mittelständler jenseits von 100 bis 200 Mitarbeitern, dann bis 2000, so ist ja die Definition. Und die Gruppe der Kleinstunternehmen, der Mikrounternehmen, zu denen sehr, sehr viele Freiberufler gehören, wird dort ausgeklammert, sodass die Last, wenn die sich auf so wenige Schultern, im schlimmsten Fall ja allein auf die Schultern des Einzelunternehmers richtet, einfach als zu groß empfunden wird. Und ob das sich ändert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also es müsste dann tatsächlich eine deutliche Zurückführung dieses großen Trends der Verrechtlichung und Bürokratisierung des Wirtschaftslebens stattfinden.
Aber das wird ja dauern. Also wie kriegt man denn dann jetzt die jungen Leute dafür motiviert?
Ja, das ist, also da sind wir, glaube ich, und das ist auch das, was ich mit meinen Freiberuflerkollegen auch aus den anderen Säulen, also aus den Wirtschafts- und Steuerberatern überall diskutiert habe. Alle versuchen das Gleiche. Man versucht, die jungen Menschen anzusprechen, man versucht sie heranzuführen, man denkt darüber nach, ob man strukturell Änderungen vornehmen kann, dass man jetzt bei den Gesellschaftsformen zum Beispiel, die es im freiberuflichen Bereich gibt, die ja relativ bunt sind, mehr Möglichkeiten eröffnet, lebensphasenbezogene Beteiligungen zu organisieren, solche Dinge.
Das ist aber immer auch gefährlich, dass da nicht die Freiberuflichkeit ganz unter die Räder kommt, oder?
Ja, also ich glaube, ein Kern, es ist tatsächlich essentiell, dass es einen selbstständigen Kern gibt für in jedem freien Beruf. Es ist schwer vorstellbar, dass es freie Berufe zukünftig geben wird, die ausschließlich von Menschen im Angestelltenverhältnis dargestellt werden. Also dieser selbstständige Kern ist, glaube ich, essentiell. Es ist aber nicht mehr so, schon heute nicht mehr so, dass Freiberuflichkeit sich auf Selbstständigkeit beschränkt, sondern sehr, sehr stark heute auch im Angestellten-Dasein gelebt werden kann. Und das finde ich auch gut und richtig. Also auch Krankenhausärzte, Angestellte, Rechtsanwälte sind selbstverständlich Freiberufler. Und wir werden, das ist mal meine Prognose für die nächsten Jahre, eher noch eine Fortsetzung dieses Trends, also zur Größe, zur Bildung größerer Strukturen erleben. Entscheidend für die meisten freien Berufe, insbesondere für die Heilberufe, wird es sein, ob es gelingt, diese größeren Strukturen in den Händen der Berufsträger zu halten und das Vordringen von gewerblichem Fremdkapital zu verhindern. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Nicht, dass diese Kleinteiligkeit, dieses klassische Bild, was wir haben, der Apotheker in seiner Apotheke, das ist die Frage, wie lange sich dieses Modell halten lässt. Wichtig wäre, dass man tatsächlich auch in den sich bildenden größeren Strukturen darauf achtet, dass die Grundsätze der Unabhängigkeit, der Freiberuflichkeit durch das Verhindern des Eindringens von Fremdkapital aufrechterhalten. Und das wäre, glaube ich, im Moment ist das die zentrale Aufgabe, weil der Trend zur Vergrößerung der Einheiten, den ich sehe nicht, dass der in den nächsten Jahren gestoppt werden kann.
Wir haben in der letzten halben Stunde, muss so ein bisschen auf die Uhr gucken, viel über Verantwortung gesprochen, über die Heilberufler und ihre besondere Funktion in der Gesellschaft. Jetzt finde ich, erleben wir gerade eine ziemliche Phase der Verrohung im Umgang miteinander. Wir haben jetzt gerade einen Wahlkampf auch in Ihrem Bundesland, da wo Kandidaten attackiert werden, Wahlplakate beschädigt werden, WahlkämpferInnen beleidigt, bespuckt werden. Wir sehen wieder Erstarken rechtsradikaler Parteien in Deutschland. Machen Sie sich Sorgen um die freie Gesellschaft?
Also ich bin erstmal sehr traurig darüber, dass es diese Entwicklung insbesondere in meinem Bundesland Sachsen so exemplarisch gibt. Das ist nach 30 Jahren Freiheit ist es für mich völlig ernüchternd und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das an vielen Stellen nicht nachvollziehen kann, warum viele meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger sich so verhalten. Ich mache mir jetzt zunächst mal Sorgen um den politischen Diskurs, dieser politische Diskurs, der ja im Grunde genommen in der Gesellschaft geführt wird. Also mir geht es jetzt nicht so sehr darum, wie im Bundestag gesprochen wird. Auch da sehen wir ja Veränderungen. Aber der politische Diskurs, der in der Gesellschaft geführt wird, diese Verrohung des Tones bis hin zur Anwendung körperlicher Gewalt, das ist eine echt bedrohliche Entwicklung. Ich persönlich glaube, da mache ich auch gar keinen Hehl daraus, dass das im Grunde durch das Eindringen von Menschen auf der rechtsextremen Seite in die Politik so gekommen ist. Also der Ton, den die anwenden, der sickert ein, der färbt ab. Das ist äußerst bedauerlich, weil das auch historische Parallelen eröffnet, die man sich gar nicht vorstellen mag und nicht vorstellen kann. Dass die Freiheit selber dadurch gefährdet ist, hängt nun davon ab, ob wir tatsächlich stark genug reagieren. Da bin ich aber schon optimistisch. Ich sehe ja auch, dass die demokratischen Parteien, wenn es darum geht, die Institutionen zu schützen, jetzt die Diskussion über die Rolle und die gesetzliche Verankerung des Bundesverfassungsgerichts sind eine sehr, sehr wichtige. Ich hoffe, dass die im Bundestag vertretenen demokratischen Parteien sich da einigen können. Man hat ja auch in Polen, haben wir gemeinsam gesehen, dass solche Prozesse nicht komplett unumkehrbar sind, sondern dass auch eine Gesellschaft auch eine innere Kraft hat, sich dann von Menschen zu trennen oder von politischen Kräften zu trennen, die sie über Jahre dominiert haben.
Also wobei auch da wird man noch sehen, wie lange es dauern wird, das System sozusagen davon wieder zu befreien, auch weil viel Schaden entstanden ist in den letzten Jahren. Aber ich glaube, das führt uns jetzt wirklich zu weit weg, wenn wir jetzt noch über die europäische Politik reden, aber vielen Dank. Ich will trotzdem noch ganz kurz über Ihren persönlichen weiteren Weg reden. Ihre Amtszeit als Präsident des Bundesverbands der freien Berufe endet jetzt. Bei der Apothekerkammer hat im Sommer schon, also vergangenen Jahres, Ihr Nachfolger Göran Donner das Amt übernommen. Sind Sie auch ein bisschen froh, da jetzt raus zu sein?
Also teils, teils. Einerseits tatsächlich, auch weil ich merke, dass ich älter werde und dass ich jetzt durch die lange Zeit, die ich schon in der Berufspolitik verbringe, seit 30 Jahren, über 30 Jahren, jetzt auch, mir geht ein bisschen die Neugierde verloren. Ich habe mich oft ertappt, schon in meiner letzten Zeit bei der Kammer und bei der Abda, dass ich immer gedacht habe, ja, das haben wir eigentlich schon,
Habe ich schon mal gehört,
hat nicht funktioniert, das ist ein ganz schlechtes Zeichen.
Also vielleicht auch ein bisschen tröstliches Zeichen, wenn man weiß, die Krisen bleiben es, aber es wird auch nicht alles immer noch schlimmer, sondern man hat es eigentlich auch schon mal besprochen und vielleicht wird es irgendwann
gelöst. Es gibt immer einen Ausweg. Ich glaube, entscheidend ist, dass die Gesellschaft auf allen Ebenen und auch eben in den Berufen, in den freien Berufen genügend Freiheitsgrade behält. Wenn sie die behält, dann hat eine freie Gesellschaft eine Tendenz zur Selbststabilisierung, beziehungsweise sie hat die Tendenz nach dunklen Zeiten auch wieder in helle Zeiten hineinzukommen. Deswegen bin ich mal grundsätzlich optimistisch, wenn es gelingt, die Freiheitsgrade so groß zu halten, wie sie jetzt sind, beziehungsweise nach Möglichkeit noch zu erweitern. Das wäre mein Wunsch für die nächsten Jahre.
Das ist ein schönes goldenes Zitat, was wir an den Anfang dieses Podcasts stellen können, rausgezogen. Vielleicht noch ein Satz, was sind jetzt Ihre persönlichen Pläne für die Zukunft?
Ja, ich habe ein bisschen versucht, mich zu reintegrieren in unsere Apotheke. Ich betreibe ja mit meiner Frau zusammen eine Apotheke mit zwei Betriebsstätten. Ist mir noch nicht so richtig gelungen. Die Herausforderung ist schon sehr groß. Die Zeit ist
noch ein bisschen Ringrost abschütteln.
Ja, die Zeit ist ungünstig, wenn man so mit ohne große Übung da reinkommt. Ich habe schon vor, mich auch weiter einzubringen, allerdings eben nicht mehr in die operative Berufspolitik. Ich denke mal, ich habe keine Sorge vor zu viel Freizeit oder vor zu wenig Ablenkung.
Wunderbar, dann hoffe ich, dass Ihre Frau Sie gut im Blick behält, dass Sie keinen Schaden anrichten in den Apotheken.
Ja, bisher ist das, also da muss ich sagen, ja, im Moment richte ich mehr Schaden an als Nutzen.
Das hoffe ich nicht, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Auf jeden Fall wünsche ich dabei viel Erfolg für die nächste Zeit und vielen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und Ihnen und euch herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.